Die Frage ist immer, wie eng versteht man Vorlesen an sich. Das ist manchmal so ein bisschen die Frage. Aber das Vorlesen, das ich meine, das fängt wirklich an in den ersten Lebensmonaten.
Es gibt viele Studien zur Wirkung vom Vorlesen. Alle kommen zum Schluss, dass regelmässiges Vorlesen in mehrfacher Hinsicht viele positive Auswirkungen auf Kind hat. Welches sind die vielfältigen positiven Aspekte vom Vorlesen? Wie führt man die Kultur vom Vorlesen in die Familie ein? Ab welchem Alter kann man mit dem Vorlesen starten und welche Bücher eignen sich am besten? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund ums Vorlesen mit Kind und Jugendlichen ist Barbara Jakob bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von den Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Barbara Jakob. Sie ist beim Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien zuständig für die literale Förderung. Ihr Ziel? Zum Lesen und Vorlesen anzuregen. Grüezi und herzlich willkommen, Frau Jakob.
Grüezi, Frau Angelone.
Vorlesen ist ein wunderbares Erlebnis für die ganze Familie. Es ermöglicht an den Kindern die erste Begegnung mit der Welt der Bücher. Und man sagt, dass regelmässiges Vorlesen ganz viele Vorteile hat. Und zwar für Kinder, wie aber auch für Jugendliche. Beziehungsweise für die ganze Familie am Schluss. Frau Jakob, welches sind die wichtigsten Punkte, wieso das Vorlesen so wichtig ist?
Also ich glaube, für mich das Allerwichtigste ist, dass Vorlesen wirklich ein Moment ist, wo man als Kind, als kleines, als grösseres Kind in Kontakt ist mit jemand anderem oder mehreren anderen, dass das also ein intensiver Beziehungsmoment ist. Man taucht gemeinsam in etwas ein, in dem Fall eine Geschichte. Man kuschelt sich aneinander, man lacht miteinander, man verbringt gemeinsam Zeit an etwas, kommt ins Denken und ist einfach in intensivem Austausch miteinander.
Sie haben jetzt so ein bisschen Beziehungsschiene angetönt. Das ist sicher etwas, was ich jetzt auch aus meiner Erfahrung kann nachvollziehen. Also das Kuscheln, das Zusammensein, das ist etwas sehr intensiv, so über das Vorlesen passiert. Man sagt aber auch wirklich, dass das auch quasi für die Intelligenz und für die Sprachkompetenz, oder? Also jetzt einmal weg von dieser Beziehungsschiene. Also wirklich rein Fakten da sind, die das Vorlesen als Vorteil ja beschreiben.
Das ist sicher so. Kinder erwerben beim Vorlesen ganz automatisch. Es basiert einfach auf spielerische Art ganz wichtige Fähigkeiten, die sie später fürs Lesen, aber fürs Verstehen auch von Text können brauchen. Sie schaffen an der Spruch an sich. Es ist Wortschatz ganz viel drin. Es sind aber auch Spruchstrukturen drin. Jeder Satz, den sie hören, regt sie an, etwas zu machen mit ihrer eigenen Spruch. Also das ist ganz, ganz grundlegend, dass man da mit Spruch schafft, weil Spruch wächst nur, indem man sie anwendet.
Gibt es dann unterste Altersstufen, wo man kann sagen, kann man überhaupt anfangen mit Vorlesen? Oder ab wann darf man dann starten?
Für mich ist es, je älter das ich wird, je klarer, dass Sprachgebrauch wirklich ab Geburt anfängt. Ich wünsche jedem Kind, dass es vom ersten Tag an mit seinen nächsten Bezugspersonen auch sprachlich in Kontakt ist. Verschärft sagen könnte man, dass Lesen mit Geburt gewinnt, weil Lesen nur stattfinden kann mit Spruch. Und wenn Sie daran denken, wie kleine Kinder an schon den kleinsten Objekt dann anfangen greifen, dann machen Sie das genauso mit Büchlein. Sie greifen rein, sie patschen, sie fordern einen auf, einem zu sagen, also Spruch zu verwenden, was denn da drin ist. Das kommt ein Begriff, kommt zu einem Bild, da entstehen die inneren Bilder. Ein Ball in einem Buch ist zwar der spezifische Ball im Buch, aber der steht auch für alle anderen Bälle auf dieser Welt. Und das ist eigentlich erst das Vorlesen. Die Frage ist immer ein bisschen, wie eng versteht man Vorlesen an sich. Das ist manchmal so ein bisschen die Frage. Aber das Vorlesen, das ich meine, das fängt wirklich an in den ersten Lebensmonaten.
Genau. Das heisst aber auch eben, die Definition vom Vorlesen, die müssen wir wie ein bisschen weiter fassen. Weil in den ersten Monaten liegt es ja wie nicht drin, dass man wirklich Büchli anschaut. Und gleich, es gibt ja auch da die Raschelbüchli, die Fühlbüchli. Also, ich glaube, man kann vielleicht das Vorlesen eben so definieren, dass es dort anfängt, alles, was man irgendwie sieht und vielleicht kann anlangen, dass man das dann auch mit Wort dann beschreibt, oder? Verstehe ich Sie richtig?
Genau.
Weil das führt mich wieder zur Frage, ja, was gibt es denn eben für geeignete Hilfsmittel, wenn man mit so ganz kleinen Kind das Vorlesen, ja, für ein Schlusszeichen wird starten?
Also das beste Hilfsmittel ist das Kind selber. Das Kind gibt ihnen nämlich den Wegweiser, was ihm gefällt, was ihn interessiert, wo es mit Staunen, mit den Geräuschen, die es dann halt schon kam, mit den ersten Wörtern kann zum Ausdruck bringen. Du, das ist von Interesse von dir, für mich, das möchte ich von dir noch ein bisschen genauer wissen. Das geht mit ihnen länger ins Buch. Also sie brauchen eigentlich gar nicht so viel. Sie können das auch mit einer Zeitung machen. Ein Kind, das erlebt, dass eine Zeitung offensichtlich etwas Interessantes ist, wo man auf dem Schoss hat, wo aber auch, wenn es grösser ist, der Comic in der Zeitung will vorgelesen kriegen. Das sind alles auch Momente von Vorlesen. Also, die Bandbreite von dem, wo das geht, ist riesig. Da muss man gar nicht nur an eigentliche Kinderbücher denken, sondern da können sie Kochbücher damit denken. Es sind einfach verschiedene Inhalte, aber das Vorlesen an sich oder das gemeinsam Eintauchen an sich über etwas in Buchform oder in Printform, das geht mit ganz, ganz vielen.
Ja, das ist sehr cool. Ich mag mich auch erinnern, dass ich mit meinen Kindern zum Teil auch auf der Straße oder grosse Schriften auf grossen Plakaten, also häufig natürlich Werbesachen, das ist sicher so, aber das sind ja auch wiederholende Bilder, die man sieht, zum Teil mit Schriftzeugen, die man ja auch immer wieder erkennt. Das ist für mich auch so ein Teil gewesen, wo wir miteinander mitgeübt haben, oder? Die Buchstaben, die man immer gesehen hat, mit Bildern zuordnen, und dann habe ich das auch repetitiv auch immer wieder quasi gesagt. Und mit der Zeit haben sie es ja selber erkannt und zum Teil auch nachgeplappert, oder? Oder dann plötzlich dann die grossen Buchstaben an einem anderen Ort dann auch wieder entdeckt, oder in einer Zeitschrift oder so. In dem Zusammenhang habe ich mir auch immer wieder die Frage gestellt, weil ich bin ja zweisprachig, ich bin selber Italienerin, habe mit den Kindern Italienisch geredet und später dann aber auch natürlich Deutsch. Gibt es da vielleicht etwas, wo Sie sagen können, wie man das am besten angeht? Also in welcher Sprache soll man das vorlesen machen? In beiden, in einer, ja nicht in zwei. Da gibt es ja auch viele ja, so Tipps und manchmal auch so ein bisschen ja, Ratschläge und alle gehen in eine andere Richtung.
Also grundsätzlich sagt man eigentlich, dass man in dieser Sprache vorlesen und auch reden soll mit dem Kind, das einem am nächsten ist. Weil das auch die ist, die man am besten kann. Das ist auch wichtig für den Spracherwerb am Anfang der Kinder, dass sie mit einer Sprache aufwachsen können, wo die Bezugspersonen wirklich gut können. Dass sie eine sprachlich gut gestaltete Sprache mitbekommen. Und der zweite Faktor, also das ist einfach, verwende die Sprache deines Herzens. Und wenn die Eltern zwei unterschiedliche Sprachen reden, dann wächst das Kind einfach in zwei Sprachen rein. Das kann manchmal ein bisschen langsamer sein, als wenn es nur eine wäre, aber das ist häufig sehr unkompliziert. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass Eltern das Vertrauen haben, dass Kinder das verlangen, was sie brauchen. Und das kann auch manchmal sein, dass sie Einspruch verweigern, im Moment. Und das muss man als Eltern ein bisschen aushalten, wenn das Kind, nein, jetzt will ich das auf Italienisch oder jetzt will ich das auf Schweizerdeutsch, wenn das geht, dann machen, aber grundsätzlich wirklich in der Sprache reden, wo man selber am besten kann, weil man dann auch auf der Beziehungsebene, nicht nur auf der Sprachebene, sondern auch auf der Beziehungsebene am echtesten, am wertvollsten überkommt fürs Kind. Und das Kind darf immer in der Sprache antworten, wo ihm gerade am nächsten ist.
Genau. Da schliessen sich ja wunderbar die Kreise, oder? Auch wieder zur Beziehung, die Sie ganz am Anfang erwähnt haben. Und Sie haben auch gesagt, machen Sie das oder lesen Sie in der Sprache Ihres Herzens. Das finde ich einen ganz schönen Ausdruck. Mir ist manchmal aufgefallen, dass es bei uns sehr gut funktioniert hat. Also ich habe vor allem, als sie ganz klein waren, eben auf Italienisch erzählt. Meine Eltern haben ihnen auf Italienisch erzählt. Von Vaterseits ist es dann auf Deutsch erfolgt. Und plötzlich haben dann Kinder lustigerweise dann aber mit mir dann auf Deutsch interagiert. Also sie haben quasi gehört, was ich auf Italienisch vorlesen oder eben reden, aber die Reaktion ist dann lustigerweise häufig auf Deutsch gekommen. Das hat sich jetzt auch im Verlauf der Zeit verändert. Also je älter sie geworden sind, umso mehr auf Deutsch kommen dann die Antworten. Aber das, denke ich, muss man akzeptieren und das ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, das also ist ein sehr schönes Beispiel, was ich da schildere. Und es zeigt auch halt, dass ihre Kinder sind wahrscheinlich, durch das sie in Zürich aufgewachsen sind, sind sie mehrheitlich im schweizerdeutschen Umfeld gesehen und haben die Sprache auch immer mehr gestärkt. Und das ist ihre Alltagssprache eigentlich geworden. Und sie haben aber toll, konsequent, ihr Italienisch weitergeben, wie wenn nichts dran wäre. Das ist nämlich ihre Sprache. Und Kinder haben mit dieser Sprache geantwortet, die ihnen wahrscheinlich in dem Moment oder vielleicht auch immer noch eigentlich die wichtigste Sprache geworden ist, weil sie am meisten Raum einnimmt. Also es geht vieles. Das ist, glaube ich, wichtig.
Okay. Ja, da bin ich froh. Also eben unterdessen ist es wirklich so, dass man sozusagen auch nur noch Deutsch redet in der Familie. Ich meine, irgendwann ist es dann wie ein Entscheid, oder? Am Familientisch können Sie nicht zwei Sprachen aktiv führen. Also das ist sehr schwierig. Mit dem Vorlesen ist es ja auch jetzt so, dass ich es nicht mehr mache. Also die Kinder sind 13 und 15. Wobei ich muss sagen, ich habe fast 10 Jahre lang habe ich das so betrieben. Und das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Gibt's eine Obergrenze fürs Vorlesen? Weil manchmal schämt man sich fast ein bisschen, oder? Dass man mit so grossen Kindern noch miteinander irgendwie aufs Bett sitzt am Abend und dann wirklich noch liest miteinander. Aber solange sie es ja gern haben, glaube ich, darf man das einfach weiterführen, oder?
Also es gibt ganz klar keine Obergrenze. Es gibt auch viele Erwachsene, die sich gegenseitig vorlesen. Finde ich auch eine sehr schöne Situation. Und da wiederum, ich wiederhole mich manchmal ein bisschen. Ich glaube einfach aufs Kind hören. Und wenn Sie einen 14-Jährigen haben, der einfach noch gern vorgelesen kriegt, vielleicht nicht mehr auf der Bettkante, weil das jetzt irgendwie sein pubertäres Eigenreich ist, das ist okay, aber vielleicht sonst noch nehmen. Und vielleicht auch einfach 10 Minuten und zusammen lachen über irgendeine Entdeckung, die man gehabt hat. Vielleicht auch nicht mehr denken an ganze Roman, wo man gemeinsam liest. Oder auch nicht beleidigt sein, wenn der die nächsten 200 Seiten einfach selber durchliest. Aber einfach das Angebot stehen lassen und nicht einfach sagen, und das ist ein bisschen vor dem Alter, wo wir jetzt gerade gehabt haben, nicht einfach dann sagen, wenn sie eigentlich selber lesen können, du kannst das jetzt, du musst das jetzt und ich ziehe mich jetzt zurück. Das ist eigentlich wirklich eine denkbar ungünstige Situation, weil gerade in den ersten Schuljahr das Lesen, das selber Lesen sehr, sehr, sehr anstrengend ist, bis das so automatisiert ist. Ist definitiv das Vorlesen eins der wichtigsten Geschenke auf dem Weg zum eben wirklich selbstständig selber lesenden Kind.
Ja, Sie sprechen etwas Witziges an. Ich habe das immer sehr gern gemacht, aber manchmal ist es ja auch ein bisschen ermüdend gewesen, oder jeden Abend das Vorlesen. Ich habe manchmal gedacht, meine Güte, wenn ihr es dann endlich einmal selber könnt, oder, dann bin ich erlöst, oder, von dieser Aufgabe. Und es ist tatsächlich so ein schleichender Prozess, also parallel, je besser Sie gelernt haben lesen, umso rascher sind sie ja vorwärts gekommen in ihren Geschichten, umso weniger habe ich dann dürfen. Und jetzt, wo ich es eben gar nicht mehr darf oder nicht mehr mache, fehlt es mir natürlich. Das ist ja häufiger so. Aber ja, das hat sich so wie parallel entwickelt, oder? Jetzt gerade so ein bisschen, ja, es ist zeitaufwendig, man muss sich Zeit nehmen mit dem Kind, lesen, man muss heransitzen. Das ist halt schon auch etwas, oder? Im Alltag ist es manchmal schwierig. Und ich habe jemanden, die auch die Frage gestellt bekommen, ja, muss man dann wirklich immer selber vorlesen? Also, gächt ist auch, ich sage jetzt einmal, es gibt ganz viele Mittel unterdessen, auch digitale Mittel und so, Tony-Boxen und so weiter, oder? Kann auch eine andere Stimme etwas vorlesen? Also, könnte man jetzt Hörspiel laufen lassen oder eben eine CD mit einer Kasperli-Geschichte? Wie stehen Sie da dazu? Ist das dann auch wie vorgelesen oder verliert man da etwas?
Also ich glaube, was ganz klar ist, ist, der Beziehungsmoment fällt weg. Weil das ist eine Maschine, Das sind tolle Maschinen. Und was die eben können, das haben sie jetzt gerade schon geschildert, was die meisten Eltern eben nicht können, die haben endlos Zeit. Und die kommen einfach zu den Zeitpunkten, wo man als Kind selber das gerade braucht, warum auch immer, kann man die Führer holen, auf einen Knopf drücken und kann eine Geschichte geniessen oder ein Sachbuch lesen oder ein Hörspiel geniessen. Das ist einfach toll. Und das entspricht auch ganz stark dem Wiederholungsbedürfnis, das Kinder haben. Immer wieder die gleichen Geschichten. Und was ja auch toll ist, dass sie zum Beispiel dann sich schon wahnsinnig freuen auf die eine Formulierung, die so wahnsinnig lustig oder so wahnsinnig gruselig ist. Und sie verzappeln fast. Und dann kommt sie wirklich genau so, wie sie kommen muss. Und dann kann man sie wieder, man kann zurückspulen, man kann alles nochmal machen. Da haben sie als Mensch meistens nicht den Nerv dazu. Also das Plädoyer ist eigentlich nach Möglichkeit beides zu machen und bei beidem quasi das Beste auszuschöpfen. Bei meinem das ganze menschliche, soziale, was dazugehört, das muss ja nicht nur eine 1-zu-1-Situation sein, da können auch Geschwister dabei sein oder ein Nachbarskind oder was auch immer. Da gehört eben auch der soziale Kontext dazu. Spruch gehört auch dazu, das gehört bei den Maschinen auch dazu und die haben einfach die Fähigkeit, dass man hochkonzentriert an genau dem, was man jetzt braucht, was da zur Hand ist, wie eine Maschine kann, dranbleiben und das auch 5-mal hintereinander los, wenn es muss.
Genau. Also das haben wir natürlich alles so auch erlebt. Eben, wir haben immer den Fixpunkt gehabt, sicher am Abend vorlesen, aber den Tag durch haben sie zum Teil ja eben CDs oder noch Kassettchen gehört. Ich habe manchmal auch gefunden, das ist ja auch okay. Also ich meine, das ist ja auch ein Üben oder vom Zuhören. Ich denke, das ist sicher per se nicht schlecht. Aber klar, die Beziehungsebene immer wieder, oder, wo sie auch immer wieder erwähnen, die fehlt dann, oder? Und ich glaube, es lohnt sich schon, und wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind, oder? Halt wirklich das wie zu ritualisieren. Sie haben vorher auch etwas noch gesagt, oder immer das Wiederholende. Ich glaube, das gehört ja wie zu dem Ritual dazu. Immer am Abend, vor dem Einschlafen, und dann eben, was sie auch gesagt haben, es muss immer genau gleich dorthin kommen.
Das zeigt ja, dass genau gleich daherkommen, ist ja faszinierend zum Mitbekommen, wenn eine Geschichte immer die Mami erzählt hat. Und wir haben ja noch eben die Vorlesen- und Erzählen-Situation in der Schweiz, speziell mit dem Schweizerdeutsch. Und dann ist die Mami eines Abends nicht da. Und das Ritual soll trotzdem stattfinden. Dann macht es der Papi oder der Babysitter oder die Großmami, keine Ahnung. Und die sagen dann an der einen Stelle das Falsche. Und dann gibt's einen grossen Aufschrei. Und der Papi oder die Großmami oder so, sie sind beleidigt, weil sie es ja eigentlich gern gemacht haben und sicher auch gut gemacht haben und das Kind motzt in der Landschaft rum. Und eigentlich ist das ja ein Ausdruck, dass das Kind so reagiert, wie genau, dass es zugelost hat. Weil es dort muss es nämlich nicht heissen Eimer, sondern nicht muss es heissen Mischkübel. Und sonst ist es falsch, oder? Also, das zeigt nur die Kraft der Kinder, die sie haben beim Zuhören. Das finde ich irrsinnig. Und wenn ich noch schnell ergänzen darf, Ritual ist super. Aber was ich Signal möchte geben, ist zum einen auf die Länge. Man muss als Ritual nicht immer wahnsinnig lang denken. Und man muss, und das ist mir ganz wichtig, auch nicht immer am oben auf der Bettkante denken. Weil das ist in vielen Haushalt ist das einfach auch ein Moment, wo Eltern selber müde sind und selber froh sind, und ich nehme mich da gar nicht aus, wenn einfach einmal die Kinderzimmertüren so weit geschlossen sind, die sind im Bett und die sind, und ich habe meine Zeit für mich selber oder für die Partnerschaft. Also man darf durchaus auch denken, dass am Nachmittag, egal wo, wenn es einen Moment gibt in einem Familienalltag, wo das passt, dann ist es einfach der Moment, egal wann am Tag. Und das kann auch mit 3 Gedichten sein. Es gibt wahnsinnig coole Gedichte, wo man sich einfach 5 Minuten Kugeln verlachen oder wundern. Ich denke da unter anderem an Tiergedichte von Franz Hohler, die einfach grossartig sind, wo man könnte auch zum Morgen schon brauchen, weil sie so lustig sind. Also, dass man da so ein bisschen aus diesen, ich sage jetzt mal, traditionell bürgerlichen Schienen rauskommt, das Abendritual auf der Bettkante.
Absolut, Frau Jagd, da bin ich wirklich froh, dass Sie das erwähnen, weil Sie es mir ehrlich gesagt auch spiegeln. Bei uns hat es so funktioniert, wir haben die Zeit gehabt, ich konnte mir die Zeit können nehmen, aber es ist genauso, wie Sie sagen, also es ist der Abend ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt und dann fällt es einem schwer und dann macht man es nicht oder man macht es ungern. Ich glaube, man muss wie lernen, das zu entkoppeln und eben, wie Sie gesagt haben, wieso nicht den Morgen so starten mit einem witzigen Spruch oder einem Gedicht oder eben sich am Nachmittag vor oder nach dem Zvieri vielleicht Zeit nehmen. Da haben Sie mir jetzt auch gerade einen wertvollen Input gegeben, wo ich so ein bisschen, wie so ein bisschen, ja, für mich ist es wirklich klar gewesen, am Abend vor der Bettkante, aber es ist so, nicht vor der Bettkante, auf der Bettkante natürlich, aber es ist schon so ein bisschen ein klassisches romantisierendes Bild, das nicht immer umsetzbar ist. Also, ja, merci für den Hinweis, also den müssen wir wirklich so betonen, oder?
Es geht ja eigentlich darum, den Kindern zu zeigen, dass eben zwischen zwei Buchdeckeln oder einfach in diesem Büro irgendetwas Spannendes ist, wo sie selber anregt, motiviert, die Freude, die sie erleben, mit jemand anderem in ihr eigenes Leben hineinzunehmen. Und das geht mit eben ganz vielen und zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten und in ganz unterschiedlichen Sprachen. Das ist mir ganz wichtig.
Genau. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Sie vorher erwähnt haben, und zwar so ein bisschen die Spezialität Schweizerdeutsch-Deutsch. Bei mir ist es auch häufig mit dem Italienischen, aufgrund aber von einem deutschen Buch. Also ich habe ja dann die Geschichten so erzählt, also zum Teil auch ein bisschen erfunden. Später haben sie das Kind selber lesen und haben mir wie gesagt, ja, aber du hast im Fall da etwas anderes gesagt, oder? Das stimmt so nicht ganz. Und da frage ich Sie auch, also gibt es da vielleicht irgendwie einen Tipp, oder gerade wenn man Mundart wird, erzählen und nachher geht man eben über das Vorlesen. Und Vorlesen ist dann wie so ein bisschen schwierig, weil es klingt dann komisch, dann auf Hochdeutsch Vorlesen geht wie nicht. Wie soll man das am besten angehen?
Also ich glaube, da muss man sich vor allem bewusst sein, dass man sich nicht verdrüllen soll. Und das ist auf Seite vom Kind und das ist auf Seite von der vorlesenden Person. Das heisst, es ist unter dem Strich auch ein Verhandeln. Und es gibt viele Kinder und wir eben im Schweizerdeutsch steigen in der Regel ein mit eher verzählen auf Schweizerdeutsch. Weil was ja ganz schwierig ist, was man wirklich muss üben, wenn man das sehr gut will machen, ist Standarddeutsch richtig gut in Schweizerdeutsch übersetzen. Das geht ja nicht einfach so. Darum entstehen manchmal sprachlich nicht so schicke Sätze. Oder? Also das ist eigentlich eine hohe Kunst. Wir gehen in der Regel relativ locker mit dem um und nehmen in Kauf aber auch, dass Sätze manchmal so ein bisschen Schäbs daherkommen. Was ich relativ früh nicht würde machen oder eben gar nicht würde machen, ist gereimte Sachen auf Schweizerdeutsch übersetzen. Weil da macht man wirklich eigentlich eine wichtige Qualität von einem Text, von einem gereimten Text macht man kaputt. Weil das geht nie, außer man ist professioneller Übersetzer, was wir ja zu 99% nicht sind. Und denen ist es wirklich einfach so, dass Kinder sehr unterschiedlich sind. Es gibt solche, die wollen lang erzählt kriegen. Und es gibt solche, die relativ bald merken, auch durch Fernsehkonsum, durch andere Medien, da gibt es noch ein anderes Spruchformat, also Standarddeutsch. Und das verstand ich eigentlich auch nicht schlecht. Und da unterschätzt man Kinder. Die verstehen nämlich viel früher noch viel mehr, als wir uns würden vorstellen, weil sie eben konfrontiert sind mit verschiedenen Medien, die ganz selbstverständlich Standarddeutsch daherkommen. Und man darf den Kindern auf deren Ebene etwas durchaus zutrauen. Wenn unsere Angst ist, dass sie dann die Hälfte nicht verstehen, dann muss man bei jungen Kindern einfach sagen, die verstehen sowieso jeden Tag die Hälfte nicht, weil sie ja sich so schnell entwickeln. Da kommt jeden Tag so viel Neues dazu. Dann kommen die paar Wörter, die jetzt neu sind, die kommen einfach, weil die brauchen ja die neuen Sachen, sonst entwickeln sie sich nicht. Oder? Also da darf man ihnen auch ein bisschen etwas zutrauen und zumuten. Also leiten lassen vom Kind und aber gleichzeitig das machen, wo man sich selber nicht verdrüllen muss. Ich habe gemerkt, gewisse Sachen kann ich nicht erzählen auf Schweizerdeutsch. Und dann kann man das einem 5-jährigen Kind auch sagen und kann ein Spiel daraus machen. Hey, ich würde das gerne mal mit dir probieren. Ich sehe, dass du den Text, also das Buch, interessant fändest und ich merke, ich kann das irgendwie so nicht. Kann ich dir das einmal anders? Und dann schauen wir mal, was passiert. Also das über die Neugier auch machen etc., dann geht das in der Regel so. Und dann ist eben wirklich jüngere Geschwister, die sind häufig früher im Vorderen, liest du mir richtig vor. Weil sie eben gemerkt haben, dass die Älteren in der Schule dann mit der richtigen Sprache, was man nicht darf als Beleidigung irgendwie annehmen, konfrontiert sind. Und die verstehen das ja. Und ganz eine andere Ebene, Kinder tun im Rollenspielalter häufig in Standardspruch wechseln. Also im Kindergarten, wenn sie in der Rolle spielen, wir tun jetzt, wie wenn wir wären. Da können wir ja die ganz lustige Sprachformat an. Das heisst, sie haben ein hohes Bewusstsein für quasi die Artificialität von dieser Spruch. Oder? Sie wechseln aus der Alltagssprache im Spiel in die andere Spruch, wo eben die Spruch der Geschichten ist. Das finde ich immer wieder sehr spannend zu sehen.
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, was jetzt da gerade auch mit dem Rollenspielgedanken, dass sie dann dort die Sprache wechseln, ist mir jetzt so nie gross aufgefallen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ja wie, eben es hilft ihnen, eine andere Rolle zu schlüpfen, die andere Sprache anzunehmen. Das ist sehr interessant. Sie haben auch noch etwas Witziges gesagt, eben die jüngeren Kinder, die fordern rascher dann auch, ja, quasi wie die nächste Stufe. Das ist natürlich nicht nur beim Vorlesen der Fall, das ist auch in der Nutzung von der neuen Medien so. Das ist natürlich dort auch manchmal nicht ganz einfach, oder? Wenn man das zweite oder eben das dritte auf dem Bett sitzt, wie wir damals, die richtigen Bücher zu wählen, wo ja dann eben am 5-Jährigen, wie aber dann auch am 3-Jährigen dann irgendwie gerade gerecht werden. Haben Sie dort vielleicht noch einen Ansatz, einen Tipp, oder wie wählt man dann die richtigen Bücher aus, gerade wenn man vielleicht dann 2 oder 3 Kinder hat, wo man gleichzeitig etwas vorlesen will?
Indem man Kinder einbezieht und mit den Kindern redet. Das kann man eben schon mit sehr jungen Kindern verhandeln. Und dann ist das je nachdem mal eins. Jetzt ist quasi das 5-Jährige das, was sagt, jetzt möchte ich das lesen. Und dann können die anderen dazukommen. Und in der Regel funktioniert das ja gut, weil Kinder haben die geniale Fähigkeit, dass sie genau das aus einer Geschichte rausnehmen, was für sie jetzt im Moment relevant ist. Und den Rest sehen sie gar nicht. Und kriegen sie gar nicht mit. Und wenn es ganz uninteressant ist, dann gehen sie einfach. Und das ist auch okay. Also das finde ich ist auch wichtig. Und dann muss aber das 3-Jährige oder das noch ältere auch die Möglichkeit haben, jetzt bin ich dran, jetzt darf ich. Und mit dem Stolz auch, das ist mir eine wichtige Geschichte im Moment und die brauche ich jetzt, genauso wie die anderen 2 ihre Geschichten brauchen. Und ob man jetzt 3 Bücher am gleichen oben kann oder das in irgendeiner Form verteilt auf die Woche, das ist dann eigentlich irrelevant. Ich glaube, es ist wichtig einfach, dass Kinder wissen, ich in meinem Entscheid bin auch wichtig. Und mein Leseinteresse ist genauso wichtig wie das Leseinteresse der anderen. Also das weder immer unten anpassen, noch immer oben anpassen an den Kindern, sondern es haben alle eine Möglichkeit, dort zu tun. Und wenn Sie an Klassiker denken, wie der Pooh oder so, dann, also auch aus dem eigenen Leben, raus, es gibt ganz viele Bücher, die gehen für eine grosse Bandbreite, weil man eben das rausnehmen kann, was für einen interessant ist.
Ja, sehr cool, ja. Also immer wieder, Sie sagen, Kind mit einbeziehen und letztendlich ist es eben wie eine so eine Familiensache halt, immer, oder? Es müssen ja wie alle einverstanden sein, es muss allen gefallen, es muss für alle passen. Ich finde immer auch wieder die Verbindung, oder? Das Vorlesen ist tatsächlich eben eine Beziehungssache, oder? Zwischen dem Vorlesenden und dem Kind, das muss ja nicht zwingend Mutter, Vater sein, es können ja Grosseltern, Tante, Götti, das spielt ja nicht so eine Rolle, aber es ist wirklich eine Beziehungsgeschichte, wo man dann auch miteinander in einen Diskurs muss treten, was wollen wir, zu welchem Zeitpunkt, welches Büchli, wie lang und so weiter. Oder? Das finde ich wirklich einen lässigen Ansatz. Jetzt vielleicht noch ein bisschen, was für Bücher soll man lesen? Oder? Ich habe häufig einfach wie selber entschieden, natürlich, als sie kleiner waren, habe ich sie nicht gross fragen, aber ich habe wie selber entschieden, okay, das sind die Bücher, die ich selber gerne hatte, die lese ich jetzt einmal vor, man fängt einmal ein bisschen so an, dann spürt man, in die und die Richtung geht es. Wie viele Freiheiten darf man da geben? Oder kann man da ein bisschen lenken? Soll man ein bisschen lenken? Gibt es gute Bücher? Gibt es weniger gute? Oder wenn es nur noch Agentenbücher lesen wollen, dann irgendwie mit 10 statt vielleicht die intelligentere Geschichten. Also, was soll man da als Eltern? Soll man überhaupt ein bisschen lenken, ein bisschen schauen? Wie bringt man sie quasi auf den richtigen Geschmack?
Also der richtige Geschmack gibt es ja nicht. Der richtige Geschmack gibt es nur für eine individuelle Person zu einer bestimmten Zeit. Also, und eben, es geht ums Kind. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit den Kindern gemeinsam Bücher zu entdecken. Ich denke nicht nur an Buchhandlungen, ich denke vor allem auch an Bibliotheken, auch aus finanziellen Gründen selbstverständlich. Und für dann ist es wahnsinnig spannend, nach was Kinder greifen. Es ist erst gut 10 Jahre her, dass wir im Institut das Projekt Buchstart zusammen mit Bibliomedia gestartet haben, wo Kinder im ersten Lebensjahr 2 Bücher geschenkt kriegen, zusammen in Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Gesundheitswesen. Und dann, seitdem Kleinstkinder in Bibliotheken auch dürfen einen Ausweis haben, weil heissen, sie treffen jetzt in Bibliotheken 2-Jährige an, die quasi kaum laufen können, aber sie können schon am Bilderbuchdruck ihre Bücher selber holen. So. Und das macht sie riesig stolz. Sie sehen noch nicht auf die Hegen rauf. Da brauchen sie dann noch Hilfe, um die anzulegen. Aber, genau, das ist wichtig. Und da können die Eltern ganz viel lernen. Und im Bilderbuchsegment, ist das ja auch sehr, sehr gut kuratiert, was denn im Bereich ist, wirklich von den Kindern. Weil selbstverständlich gibt es auch Bilderbücher, die sich eher an älteres Publikum, richten. Aber da ist man absolut auf der sicheren Seite. Und das, was Sie ansprechen, dass es Kinder gibt, die gerade in dem Lesealter, wo Sie angesprochen haben, so mit 10, mit in der Primarschule, wo eben auch die Phase von Lesen lernen und übergehen ins längere Text lernen und dann auch noch lesen und dann auch noch, man soll Freude daran haben am Lesen, am Laufen ist. Häufig wird dann nicht mehr vorgelesen. Ich bin trotzdem motiviert zu lesen und ich bin motiviert, die eine Serie von A bis Z und wieder von A bis Z durchzulesen. Das ist manchmal fast nicht aushaltbar. Aber da muss man einfach dazu wissen, dass Kinder in dem Moment hoch motiviert sind, weil sie irgendeine Figur oder eine Bande oder was auch immer entdeckt haben, wo für sie im Moment eben das Richtige ist. Und das wollen sie immer wieder. Und beim Lesen von dem muss man einfach wissen, dass man, durch das eine Serie ist, dass man sich ab dem zweiten Band ganz vieles nicht mehr so genau muss vorstellen. Man muss die inneren Bilder zu, die Figur tickt so, die ist ein bisschen dick, ein bisschen irgendwie superschlau, die wohnt dort und dort. All diese Grundlagen muss man sich in einer Serie nicht jedes Mal neu erarbeiten. Und das macht das Lesen einfacher, weil man sich dann einfach richtig, richtig in die Geschichte kann stürzen. Und das in einem Moment, wo Lesen eben noch anstrengend ist, wo muss trainiert werden, damit die Lesetechnik besser wird, flüssig wird, dass es eben nicht so, so anstrengend ist. Also da eine grosse Bitte an Eltern, dort nicht zu sagen, oh, schon wieder so eins, könntest du nicht mal etwas anderes lesen und ich hole dir jetzt etwas Gutes. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Demotivierendes, weil man kriegt geschildert, dass das, was ich jetzt mache, was mir Freude macht, sehr, also einfach nicht wertgeschätzt wird oder so unsinnig ist. Und das ist es nicht. Das ist es überhaupt nicht. Mein Wunsch an nicht nur Eltern, sondern auch an Lehrpersonen, die in so Situationen sind, ist wirklich, dass sie den Kindern die Wertschätzung entgegenbringen, dass sie nämlich da etwas ganz Tolles machen und dass sie vielleicht sagen, hey, du findest, glaube ich, im Moment das und das so toll. Ich kann da noch etwas anderes. Vielleicht gefällt dir das auch. Und das anbieten, vielleicht auch daheim beim Vorlesen das vorlesen, wenn das okay ist. Und aber nicht beleidigt sein, wenn das im Moment einfach der falsche Moment ist. Weil Kinder machen etwas ganz, ganz Wichtiges in dem Moment, wo ihnen gut tut und um das geht.
Okay. Ja, da bin ich froh. Unsere 2 Jungs sind diesbezüglich auch total unterschiedlich. Der Ältere ist relativ gleich dann auf so Schinken quasi los. Also, 1000-seitige Bücher, ich habe das nie gern gehabt als Jungs. Und der Kleiner hat dann eben auch ganze Serien, oder? Eher kleinere Einheiten, aber dann eben 30 Serien zum Agent XY. Und da habe ich manchmal auch gedacht, wann hängt es dir einmal aus dem Hals raus? Aber ich verstehe jetzt, so wie Sie es geschildert haben, was, ja.
Entschuldigung, wir Erwachsenen sind eigentlich kein Streich besser. Oder haben Sie sich schon mal gefragt, warum Donna Leon beim Band, ich weiß nicht, 32 oder so angekommen ist? Und gerade im Krimi-Zusammenhang gibt es unglaublich viele so serielle Sachen. Und wir legen es ja eigentlich immer dann weg, wenn es für uns nicht mehr Neues bringt. Und das machen Kinder genauso. Es gibt kein Kind, das mit 25 noch TKKG oder 3 Fragezeichen liest. Vielleicht nimmt man mal eins wieder führen und denkt, oh, interessant oder auch nicht interessant. Aber man überwindet das. Aber man ist in dem Moment, wo man das macht, und das geht auch mit Comic, Da sind dann nochmal die Bildwelten drin. Comic-Roman, nicht nur Gregs Tagebücher, sondern auch andere, haben Hochkonjunktur im Moment. Vor 10 Jahren, 15 Jahren sind es noch die ganz dicken Fantasy-Sachen gewesen, mit Eragon, mit ganz vielen anderen Sachen. Aber man kommt über das hinweg, dass man mit Zuversicht und Eltern, also das überwinden sie und holen sich dann je nachdem etwas anderes Serielles. Ausflug in andere Medien. Netflix, Serien, das serielle Verhalten haben wir ganz, ganz tief drin in uns. Und das hat einen Entspannungsfaktor auf der richtigen Ebene, wo wir ihn im Moment brauchen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, genau auch mit Serien am Fernsehen funktionieren wir Erwachsenen ja eigentlich genau gleich, oder? Gut, jetzt vielleicht gleich noch das Thema Vielfalt in den Büchern, das ist ja ein grosses Thema im Moment. Also das geht eben ein bisschen das rein, was ich ursprünglich wollte fragen. Also eben, wie kann ich dann als Mutter oder wie kann man als Eltern eben die Vielfalt quasi herbeizwingen, wenn das Kind ja eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt sucht. Also man ist ja so ein bisschen im Clinch. Es gibt quasi pädagogisch korrekte Bücher und derartige, die vielleicht unterdessen jetzt auch unter einem anderen Licht betrachtet werden. Dort merke ich, dass ich häufig wie gefunden habe, ja, also ich weiss nicht, der Globi hat auch nicht immer alles richtig und korrekt gesagt und gemacht in den uralten Büchern. Aber wenn jetzt das Kind halt so etwas lustig findet, also ist das schlimm? Und inwiefern oder muss ich jetzt auch immer auf die Vielfalt achten? Mir ist die Vielfalt wirklich sehr bewusst. Ich finde das sehr ein wichtiges Thema, aber es ist gleich nicht ganz so einfach.
Das kann ich gut verstehen. Ich würde mir so ein bisschen ein entspanntes Verhältnis zu dieser ganzen Diskussion finden. Ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wacher werden für diese Thematik. Auch gerade das Kinderbuchsegment wach geworden ist für das Thema. Und ich glaube, die guten Geschichten sind die, wo Vielfalt einfach stattfindet und nicht selber zum Thema wird. Weil dann werden sie häufig sehr anstrengend. Und wenn Sie den Globi ansprechen oder andere Klassiker ansprechen, dann sind die Diskussionen einfach noch nicht gesehen. Aber sie bieten durchaus Ansatzpunkte, um sich einmal überlegen, warum ist das jetzt, warum macht er das jetzt so und würde ich das heute allenfalls anders machen. Da denke ich vor allem eben wirklich an Klassiker, die einfach aus einer anderen Welt herausgeschrieben worden sind. Und wichtig ist schon, dass Kinder Einblick haben in andere Lebensweisen, in andere Lebenszusammenhänge, wo es Familienkontext stattfindet. Und das findet auch statt in den Kinderbüchern, ist auch ein Bedürfnis von vielen Familien, dass sie auch in ihrer Lebensform abgebildet sind in der Kinderliteratur. Und ich glaube, wenn wirklich am besten abgebildet ist es, wenn es einfach ist. Und nicht, das Kind ist jetzt schwarz oder das Kind trägt am liebsten Röck und sollte doch nicht und dann wird es ein riesen Thema, sondern es ist einfach.
Ja, das finde ich auch einen guten Weg, wie Sie es jetzt beschrieben haben, eben möglichst entspannt einmal an das Thema herangehen, Vielfalt. Und ich denke, auch wenn man vielleicht Bücher aus anderen Zeiten zu Hause hat und die mit den Kindern angeschaut hat oder vorgelesen hat, die ja heute ja, zu gewissen Diskussionen führen, dann kann man ja die Diskussion eben genau auch führen und soll man auch, das haben wir zum Teil ja jetzt auch gemacht, je älter Kind werden, ist es ja dann auch eben genau die Diskussion oder über das, was man miteinander liest oder Bücher, wo wir als, also früher gelesen haben und wo sie heute lesen, wo man dann plötzlich miteinander ein bisschen diskutiert und so Themen eben auch gesellschaftliche, kulturelle Sachen plötzlich dann auch ja, können miteinander angeschaut werden. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz, gerade mit ein bisschen älteren Kindern.
Und ich würde wirklich noch ergänzen, nicht nur mit den älteren Kindern. Das geht wirklich schon sehr früh, weil sie kommen ja spätestens im Kindergarten in eine Vielfalt rein, auch wenn sie vorher ganz eng in ihrem eigenen Familienkonstrukt, wo ja dann die Normalität ist, oder? Das eigene ist ja immer das Normale und erst wenn man rausgeht in die Welt, merkt man, oh, da gibt es ja noch ganz andere Sachen wie das, was ich daheim erlebe. Und das passiert spätestens im Kindergarten. Kommen sie in einen Kontext rein, in einen näheren Kontext rein, von ganz grosser Vielfalt. Und von denen weg ist das wirklich ein Thema für Kinder und wird auch thematisierbar. Also auch hier den Kindern wirklich zutrauen, weil sie machen sich sie müssen sich Überlegungen machen, wenn sie direkt im Kontext sind mit anderen. Und dann das Feld ausweiten, also aus dem eigenen direkten Erleben, selbstverständlich in grössere gesellschaftspolitische Zusammenhänge, je grösser dass sie werden, das ist klar.
Okay, ja, das stimmt absolut. Jetzt vielleicht auf den Schluss hin, Frau Jakob, langsam. Was soll man denn machen, wenn man ein Kind hat oder Kinder hat, die partout keine Lust haben, dass man ihnen vorliest oder selber etwas zu lesen? Das hört man immer wieder. So nach dem Motto, ja, ihr erzählt da wunderbar, oder wie das da Paradies ist und romantisch aussieht mit dem Vorlesen. Mein Kind spricht nicht an. Was soll man denn machen? Gibt es vielleicht noch von Ihrer Seite ein paar Ansätze oder praktische Tipps, wenn das alles eben nicht so reibungslos funktioniert?
Also das ist auf jeden Fall so, dass die Bandbreite von der Freude und vom Tun wirklich einfach riesig ist und dass das schwierige Situationen kann geben. So gut wie möglich dranbleiben und so gut wie möglich nicht mit dem absoluten Druckmoment kommen. Also was in der Regel nichts bringt, ist einfach ein Kind dazu zu verknurren, 10 Minuten ruhig zu hocken und ich lese dir jetzt vor, weil das Kind wird in die Luft schauen und die Tore quasi zumachen. Also über das eigene Vorbild, über die eigene Freude ausprobieren, was könnte es denn sein, eben die Ausflüge in Bibliotheken, einfach selber zeigen, hey, für mich ist das immer noch von Interesse und durchaus auch, also wenn die dann schon grösser werden, wir haben ein Problem, wir haben gut 20% von Schulabgängern, die richtig schlechte Lesende sind. Sie verstehen wenig, was sie gelesen haben. Das sind die ganzen PISA-Resultate. Und haben häufig eben auch keine Lesemotivation. Das macht uns wirklich auch am Institut Sorgen, die Daten, die wir hier haben. Und bringt uns auch ein Stück weit wieder zurück. Wie kommen Kinder eben früher noch als mit 15 zeigen, dass es sich lohnt, dass es wirklich etwas Relevanz hat für sie in irgendwelchen Text. Und dort eben, wir haben vorher von der Vielfalt in den Büchern und aber wirklich auch Vielfalt von den Kindern, die eine Vielfalt von Buchmaterial müssen entdecken können. Und das über die Familie und über die Schule. Es nützt nichts, wenn wir zwei jetzt irgendwie Freude haben oder sie Freude haben an Abenteuergeschichten und ich Freude habe an Rossgeschichten und wir einfach die falschen Kinder in Anführungszeichen daheim haben für das. Dann muss ich herausfinden, mit was ich das Kind könnte motivieren. Und das sind in der Regel nicht so ganz dicke Schinken, weil die sehen einfach wahnsinnig dramatisch aus. Wenn ich technisch nicht lesen kann, dann ist eine Seite gewaltig viel. Und wenn 500 sind, dann ist das der Abflöscher. Also eben auch gemeinsam sich über einen Sportartikel, also über einen Zeitungsartikel, weil das ist nämlich ein Fußballbub. Und der will jetzt einmal da genauer wissen in irgendeinem Ding. Und dann kann man am Interesse festmachen. Also noch an den Interessen der Kinder, noch nicht so am Buch denken, sondern am Interesse des Kindes denken. Und eben so Phasen, selber versuchen auszuhalten und nicht sich selber auch komplett unter Druck setzen. Und wenn man das daheim so schwierig empfindet, sich vielleicht auch an die Schule zu wenden, im Gespräch mit den Lehrpersonen schauen, was die Lehrpersonen einschätzen, was schlau ist zum daheim machen. Dass da je nachdem auch ein Ausgleich ist, nicht mit der gleichen Schiene gefahren wird. Also auch hier im Gespräch auf einer anderen Ebene bleiben und selbstverständlich mit dem Kind im Gespräch bleiben.
Wunderbar, Frau Jakob. Danke vielmals für den Einblick in die Welt vom Vorlesen und vom Lesen, für all die Tipps, die Sie uns jetzt da mitgegeben haben, für die auch Hintergrundansichten, Sachen, die man so zum Teil nicht so direkt hört. Ich finde es wirklich lässig, dass Sie sich so einsetzen, dass die Motivation fürs Vorlesen und Lesen eben schon sehr früh entsteht, dass das in der Familie anfängt. Aber wie Sie ja gesagt haben, das geht dann auch weiter über die Schule. Die Schule spielt sicher auch eine wichtige Rolle. Ich denke, auch dort muss man sich Gedanken machen, mit was für Literatur oder mit was für Büchern geht man an die Kinder her. Ich glaube, da hat sich aber auch einiges verändern, dass ich sehe jetzt beim älteren Bub von uns, der im Gymi ist, der liest jetzt nicht die gleichen alten Schinken wie wir seiner Zeit. Also, auch wenn das dann wieder zugehört, das ist mir auch klar, oder, zu dem Allgemeinwissen, aber dass man vielleicht an einem 13-Jährigen nicht gerade unbedingt mit einem romantischen Werk also aus der Reserve kann locken, das ist irgendwie wie auch klar. Also, die verfolgen heute schon ein bisschen einen anderen Ansatz und lesen ein bisschen modernere Geschichten, ein bisschen zeitgemäße Sachen.
Da ist viel passiert in den letzten Jahren, auch in der Schule. Das ist sicher so. Das ist toll.
Das finde ich auch. Und mit all dem, was Sie jetzt gesagt haben, das war jetzt eine Ladung gewesen an Eindrücken, an Tipps, versuchen wir natürlich im Alltag, das Vorlesen als Kultur in der Familie weiterzupflegen. Und danke Ihnen für all die Einblicke und für den Einsatz, den Sie leisten.
Ja, gern geschehen.
Vielleicht gibt es zu einem anderen Zeitpunkt auch wieder einmal eine Gelegenheit, sich über ein spezifisches Thema auszutauschen. Das ist jetzt natürlich ein Rundumblick gewesen. Da bleiben nach wie vor viele Fragen offen. Aber ich denke, das kann man vielleicht dann auch schon später dann nochmal intensivieren oder eben dann, ja, einen Fokus dann daraus rausnehmen. Merci vielmals, Frau Jakob.
Gern geschehen.
Und auf Wiederhören. Im Gespräch mit Barbara Jakob haben wir Spannendes über die vielfältigen positiven Aspekte zum Vorlesen erfahren. Wir wissen jetzt auch, wann man mit dem Vorlesen loslegen kann, auf was man beim Vorlesen achten sollte und wissen, welche Bücher sich am besten dazu eignen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr die Links zum Schweizerischen Institut für Kind- und Jugendmedien und zum Schweizer Vorlesetag. Auf beiden Plattformen findet ihr viele weitere Tipps, wie ihr die Vorlesekultur in eurer Familie pflegen könnt. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch jetzt schon gutes Gelingen beim Umsetzen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.